Verhaltensdoc, der Podcast für alle, die gerne mehr über das Verhalten und die Gesundheit ihrer Haustiere erfahren möchten. Hallo, mein Name ist Christina Grund, ich bin Tierärztin und seit vielen Jahren in der Praxis und auch in der Verhaltensmedizin tätig. Ich habe Anfang dieses Jahres Verhaltensdoc gegründet. Das ist eine Website, in der ich Verhaltensberatung anbiete für Haustierbesitzer, die Probleme in der Erziehung oder im Zusammenleben mit ihren Tieren haben. Unter www.verhaltensdoc.de können Sie mehr über meine Arbeit erfahren. Mit diesem Podcast möchte ich Sie gerne mitnehmen in mein Leben und meine Arbeit als Tierärztin. Ich spreche verschiedene Themen an, die mich als Tierärztin und vor allem auch als Verhaltensmedizinerin besonders beschäftigen. Ich werde Sie informieren, hoffentlich ein paar Dinge erklären, die Sie noch nicht wussten, und möchte Sie natürlich auch gerne gut unterhalten dabei. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, heute soll es also um den Hund aus dem Ausland gehen, also um Auslandsadoptionen von Hunden. Das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema. Das ist momentan noch aktueller als noch vor ein paar Jahren. Seit der Corona-Pandemie haben sich noch mehr Menschen Hunde angeschafft und auch die Zahl der Auslandsadoptionen ist deutlich in die Höhe geschnellt. Ich möchte gleich am Anfang erstmal ganz schnell sagen, bevor Sie wieder ausschalten, weil Sie sich über mich ärgern, ich möchte keinem abraten, sich einen Hund aus dem Ausland zu holen. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Ich glaube, es gibt sehr gute Gründe dafür, sich einen Hund aus dem Ausland ins Haus zu holen. Das sind teilweise humanitäre Gründe. Das sind eben auch teilweise ganz pragmatische Gründe. Da möchte ich auch gleich kurz drauf eingehen, warum man das überhaupt macht. Und ich habe da sehr viel Verständnis dafür. Ich begegne jeden Tag in der Praxis Menschen, die eben keinen anderen Hund mehr in Deutschland bekommen, aus verschiedenen Gründen. Teilweise habe ich dafür Verständnis, teilweise habe ich nicht ganz so viel Verständnis dafür, warum das so ist. Aber da möchte ich gleich kurz drauf eingehen. Außerdem werde ich Ihnen ja über mehrere Dinge etwas erzählen. Einmal über die Verhaltensseite natürlich, darum soll es ja auch im Podcast mitgehen. Das ist mein täglich Brot unter anderem. Ich möchte Ihnen aber auch als Tierärztin nicht meinen Standpunkt verschweigen, den ich zu den gesundheitlichen Problemen oder potenziellen Problemen habe, den Auslandshunde mitbringen können. Ich möchte Ihnen zu verschiedenen Krankheiten ein bisschen was erklären, die vorkommen können. Ich werde Ihnen etwas erzählen über die Parvovirose und die Staupe, über die Leishmaniose, über Herzwurmerkrankungen und über Blutparasiten. Das ist für mich ein ganz zentral wichtiges Thema. Leider kursieren immer noch sehr, sehr viele Falschinformationen, die teilweise leider auch von weniger guten Rescue-Organisationen gestreut werden und an Menschen weitergegeben werden, die sie dann recht ungefiltert aufnehmen, weil sie keine anderen Informationen haben. Das möchte ich heute ändern. Das ist mir ein großes, großes Anliegen. Ich möchte insgesamt Sie auf gar keinen Fall, wie schon gesagt, abhalten davon, einen Hund aus dem Ausland zu adoptieren. Ich finde, das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn es richtig gemacht wird. Und genau das ist heute mein Anliegen, Ihnen zu zeigen und darzustellen, wie sollte man es machen, was kommt auf einen zu, damit Sie eben nicht eben blinden Auges da rein stolpern in die ganze Geschichte und sich gut informiert fühlen, wenn Sie es denn in Angriff nehmen. Darum soll es heute gehen und ich freue mich drauf, Ihnen da einiges drüber zu erzählen. Und jetzt geht's auch schon los. Und damit kommen wir schon zum ersten Thema. Warum überhaupt ein Hund aus dem Ausland? Warum adoptiert man nicht innerdeutsch aus einem Tierheim? Das ist eine der Hauptdiskussionspunkte zwischen Kritikern von Auslandsadoptionen und den Menschen, die Hunde aus dem Ausland adoptieren. Das ist aus meiner Sicht ein Thema, wo jeder ein bisschen recht hat. Es ist so, dass man natürlich sagen muss, auch in deutschen Tierheimen gibt es Hunde. Das ist ganz eindeutig so. Leider ist das so. Die deutschen Tierheime sind nicht leer. Die werden auch in den nächsten Jahren nicht leerer werden. Im Gegenteil, ich vermute, dass wenn alle Menschen wieder oder viele Menschen wieder aus dem Homeoffice rauskommen, eben, dass die Tierheime durchaus wieder voller werden und sich mit Hunden füllen werden, die Probleme haben, alleine zu bleiben zum Beispiel. Aber das ist ein bisschen ein anderes Thema. In meiner täglichen Arbeit erlebe ich eben oft Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja Mensch, ich hätte so gern einen Hund aus einem deutschen Tierheim genommen, aber es gab keinen passenden Hund oder, und das ist etwas, was mich wirklich ärgert, als noch, naja, relativ junge Menschen, aber ich gehe eben auch jetzt stark auf die 50 zu, aber ich erlebe Menschen, die sehr rüstig sind und sind 70 und bekommen keinen Hund mehr im Tierheim, weil sie angeblich zu alt sind. Das ist einmal recht niederschmetternd, wenn man das zu hören bekommt als älterer Mensch. Und zweitens ist es aus meiner Sicht eben auch sehr, sehr schade. Denn die Menschen jenseits der 60 haben dann oft ein bisschen mehr Zeit. Die hätten durchaus die Möglichkeit, einen Hund gut zu versorgen. Und heutzutage, die Gesellschaft wird immer älter. Und ich empfinde es wirklich ein bisschen immer als Beleidigung, die ich mitfühle für diese Menschen, die dann wirklich vor mir stehen und sagen, ja, es ging nicht anders, ich musste aus dem Ausland adoptieren, weil ich eben in Deutschland von den Tierheimen abgewiesen worden bin. Ja, und was machen diese Menschen dann? Die haben genau zwei Möglichkeiten. Entweder wenden sie sich an einen Züchter und bekommen da als älterer Mensch einen blutjungen Welpen, der sie vielleicht überfordert. Oder sie adoptieren einen Hund aus dem Ausland. Viel mehr Möglichkeiten hat man dann auch schon nicht mehr. Da würde ich mir also wünschen, dass die deutschen Tierheime ein wenig anders mit der Situation umgehen und eben zum Beispiel auch Tiere, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, auch einem älteren Menschen dann zu vermitteln. Das würde oft sehr gut passen. Und selbst ein junger Hund kann bei einem Menschen, der 70 Jahre alt ist, noch locker alt werden. Also das sollte man sich bitte vor Augen führen. Wie gesagt, die Gesellschaft wird immer älter und viele Menschen sind sehr fit und Tiere halten auch fit. Das habe ich in meiner eigenen Familie gesehen. Mein Vater ist jetzt 80 und er ist sehr lange noch mit unserem Hund, solange er lebte, eben jeden Tag spazieren gegangen. Und mein Vater geht jetzt alleine spazieren jeden Morgen, weil wir eben beschlossen haben, einen Hund jetzt eben in dem Alter nicht mehr anzuschaffen. Aber ich denke, das hält einen eben auch jung. Man ist im Kontakt mit anderen Menschen. Es wirkt einer Isolierung entgegen, die viele ältere Menschen ja empfinden. Und ich glaube, es ist eine ganz tolle Sache für ältere Menschen, einen Hund zu haben. Ja, warum rollen Tierärzte manchmal mit den Augen, wenn Leute mit Auslandshunden kommen? Das ist, formuliere ich jetzt bewusst so. Das hat mehrere Gründe. Einmal ist es so, dass wir natürlich als Tierärzte dann oft vor Probleme gestellt werden, die wir mit den Besitzern zusammen angehen müssen. Und jetzt möchte ich tatsächlich ein bisschen auf die physischen Probleme eingehen. Ich möchte ein bisschen später auf die Verhaltensprobleme oder psychischen Probleme eingehen, die Hunde aus dem Ausland mitbringen können. Aber jetzt soll es erstmal um die angekündigten Auslandskrankheiten gehen. Und diese Krankheiten sind sehr unterschiedlich und haben auch eine sehr unterschiedliche Bedeutung für das Leben und die Lebenserwartung des Hundes. Und auch, und das finde ich sehr wichtig zu sagen, für den Aufwand, den man als Tierbesitzer eines solchen Hundes treiben muss, um das Tier lange gesund zu halten und es dann auch lange zu haben, was ja das Ziel ist. Ja, da gibt es ein paar Krankheiten, die nicht unbedingt immer nur Auslandskrankheiten waren, wie die Parvovirose und die Staupe. Da möchte ich zuerst drauf eingehen. Das sind Erkrankungen, gegen die wir hier in Deutschland auch impfen. Diese Krankheiten gab es in Deutschland auch eine Zeit lang und die waren aber durch die hohe Impfquote eine Zeit lang getilgt. Die gab es also eigentlich nicht mehr. Die Parvovirose ist eine Erkrankung, die junge Hunde und Welpen vor allem sehr, sehr krank macht. Die verläuft seuchenhaft, wie wir sagen. Das heißt, die Tiere sterben sehr, sehr schnell. Die können entweder akut versterben, also quasi ohne große Krankheitsanzeichen, oder sie bekommen blutige Durchfälle, sehr massive. Das ist wirklich eine schlimme Erkrankung. Ich möchte dazu sagen, ich habe ja 5 Jahre in Hongkong gearbeitet und habe dort im Rahmen meiner Klinikarbeit jeden Tag mit diesen Krankheiten zu tun gehabt. Das heißt, jede der Krankheiten, die ich hier beschreibe, kenne ich sehr gut und habe sie sehr oft gesehen. Und deswegen habe ich auch als Tierärztin immer sehr, sehr, sehr wenig Verständnis für Menschen, die nicht impfen wollen. Denn wer mal einen Welpen an einer Parvovirose oder an einer Staupe hat sterben sehen, das vergisst man nicht mehr. Das ist ein ganz, ganz elendiger Tod. Und deswegen bin ich natürlich als Tierärztin wirklich immer sehr gereizt, wenn ich Menschen erlebe, die nicht impfen wollen. Wir machen es in unserer Praxis so, dass wir auf gar keinen Fall überimpfen. Aber wir halten uns an die gängigen Impfschemata, die eben auch empfohlen sind, und schützen dadurch die Tiere sehr wirkungsvoll. Und es gibt nichts Schlimmeres, als einen teilgeimpften Welpen zu erleben oder einen komplett ungeimpften Welpen, der an einer Parvovirose verstirbt. Das ist wirklich ganz grausam. Die Parvovirose hat einen Vorteil: Wenn man sie überlebt als Welpe, dann hat man als Hund eine recht normale Lebenserwartung. Das kann man von der Staupe leider nicht behaupten. Die Staupe ist eine Erkrankung, die mehr auf die Nerven, aufs Nervensystem oft gerichtet ist. Und ich habe tatsächlich leider schon Welpen versterben sehen an Staupe, die meistens anfängt wie eine Erkältungserkrankung, also mit Husten, mit Nasenausfluss und Fieber. Da habe ich schon Hunde versterben sehen, die wirklich als geheilt galten, und die sind ein Jahr später einfach tot umgefallen. Das heißt, die Staupe ist eine Erkrankung, ist auch eine der Erkrankungen, gegen die wir hier impfen. Die nennt sich auf Englisch Canine Distemper oder CDV abgekürzt. Und das sind also Dinge, wenn Sie von Ihrem Hund wissen, dass er diese Erkrankung durchgemacht haben, dann muss man wissen, dass eben die Parvovirose, wie gesagt, wenn sie überlebt ist und die Symptomatik ist weg, dann hat der Hund eine ganz gute Chance, ein ganz normales Leben zu führen. Bei der Staupe ist es so, da kann man das nie genau wissen. Das verläuft, wenn die Hunde sie einmal überlebt haben, meistens auch gut. Aber wie gesagt, es kann leider eben auch Fälle geben, in denen später eben noch Todesfälle auftreten. Dann kommen wir zur Leishmaniose. Die Leishmaniose ist ein großes Thema bei den Auslandshunden. Und da würde ich Sie immer bitten, genau hinzuschauen. Ein Hund, der einen Leishmaniose-Titer mitbringt, also die guten Rettungsorganisationen machen eben vorher Tests und testen ihre Tiere auf Leishmaniose. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu testen. Es gibt Schnelltests und es gibt eben Antikörpertests. Und wenn ein Hund nicht klinisch krank ist, es gibt also bestimmte Krankheitsanzeichen für die Leishmaniose und trägt das in sich, dann kann man Glück haben und es bricht nicht aus. Aber man muss es eben regelmäßig testen lassen. Und das ist ein Kostenfaktor. Das bedeutet im Klartext, ich muss schon damit rechnen, bei einem Hund, der ein Leishmaniose-positiver Hund ist, selbst wenn er keine Krankheitsanzeichen hat, dass ich ihn alle 6 Monate bis spätestens jedes Jahr Blut abnehmen lasse beim Tierarzt und schauen lasse, wie ist denn der Status, wie ist der Erkrankungszustand. Wenn die Leishmaniose ausgebrochen ist, sie ist zwar behandelbar, aber sie verkürzt die Lebensdauer des Hundes in aller Regel recht stark. Das muss man wissen. Ein Leishmaniose-Hund ist ein kranker Hund. Wenn man den adoptiert, da spricht überhaupt nichts gegen. Das sind alles keine Krankheiten, die den Menschen in irgendeinem Sinne eben mitbetreffen würden. Aber man muss eben wissen, man holt sich ein krankes Tier ins Haus, das kostet Geld. Die Hundeanschaffung an sich kostet ohnehin Geld und auch sich um sein Tier zu kümmern. Auch das ist so ein Faktor, den man unbedingt mit einrechnen sollte. Aber für die Leishmaniose gilt das besonders. Dann ist auch ein Thema, das für mich sehr emotional fast schon ist, die Herzwurmerkrankung. Herzwürmer gibt es eben auch in den südlichen Ländern. Die befallen Hunde und leben, wie der Name schon sagt, als adulte Endstadien eben in den Herzkammern und führen eben dadurch zu Problemen, zu Herzproblemen und eben auch teilweise zum Verstopfen von Blutgefäßen. Die Herzwurmerkrankung ist eine Erkrankung, bei der einem sehr, sehr bewusst sein muss, dass das behandelt werden muss. Ich erlebe leider ab und zu oder leider immer häufiger Hundebesitzer, die der Meinung sind, man könnte einfach nur diese Erkrankung ein bisschen eindämmen, indem man ein Spot-on-Präparat oder ein orales Medikament immer mal gibt, alle paar Monate oder jeden Monat, und dann wäre es gut. Dem ist ganz deutlich nicht so. Diese Hunde sterben langsam aber sicher. Das dauert sicherlich ein paar Jahre länger, aber die sterben. Und das ist wirklich ein Punkt, da bin ich sehr, sehr, sehr dagegen, einen solchen Hund einfach nur teilzubehandeln. Die Behandlung einer Herzwurmerkrankung ist eine Injektion, die zweimal durchgeführt wird. Diese Injektion muss in aller Regel unter Sedation stattfinden, weil die sehr schmerzhaft ist. Die geht in die Lendenwirbelmuskulatur und die ist mit mehreren Problemen verbunden, aber die Erkrankung selbst ist eben auch mit einem hohen Risiko verbunden. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es keine Alternative, eine Herzwurmerkrankung, die besteht, zu behandeln, außer eben durch diese angezeigte Behandlung. Dann sterben die Herzwürmer ab und die Behandlung durch die Spritze kann lebensgefährlich sein für den Hund. Aber wenn der Herzwurm erfolgreich bekämpft ist, dann ist er weg und dann kommt er auch nicht wieder. Das ist eben wichtig zu wissen. Wie gesagt, da kursieren leider unglaublich, ich weiß nicht, durch irgendwelche Foren oder irgendwelche Menschen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, gefütterte Informationen über irgendwelche Alternativbehandlungen. Ich habe jetzt schon mittlerweile zwei Hunde einschläfern müssen, die so behandelt worden sind, in Anführungszeichen behandelt worden sind, und die dann an einem Herzversagen sehr jung gestorben sind oder im Sterben lagen und ich sie erlösen musste. Und das ist wirklich mir ein ganz großes Anliegen. Informieren Sie sich da bitte und lassen Sie den Hund behandeln. Am sinnvollsten noch vor Ort, wenn er noch in dem Ursprungsland ist. Wenn das nicht geht, dann muss er von dem Tierarzt, der jetzt ihn unter seiner Obhut hat, eben auch behandelt werden. Oder in einer Klinik. Bei manchen Hunden macht es Sinn, den Hund für eine Zeit lang für 2, 3 Tage in die Klinik zu geben für die Behandlung und den überwachen zu lassen, damit man auch reagieren kann, falls es eben Reaktionen gibt auf das Medikament. Ja, die Herzwurmerkrankung ist eine unschöne Geschichte. Die Behandlung ist unschön, die Erkrankung ist aber auch unschön. Und da muss man sich wirklich sehr genau überlegen, wie man vorgeht. Dann gibt es eben noch verschiedene Blutparasiten. Bei den Blutparasiten ist es auch unterschiedlich, was das für den Hund bedeutet. Bei der Babesiose und der Anaplasmose ist es, wenn sie alleine kommt, ganz gut möglich, den Hund davon zu heilen tatsächlich. Eine akute Anaplasmose und eine akute Babesiose kann man loswerden, die kann man behandeln, da gibt es Medikamente für. Bei der Ehrlichiose ist es so, wenn eine Ehrlichiose alleine auftritt und akut ist, dann sind da auch die Heilungschancen ganz gut. Treten aber Ehrlichien zusammen mit zum Beispiel Babesien als Mischinfektion auf, dann kann es schwer werden, den Hund wieder gesund zu bekommen. Über Behandlungsmöglichkeiten und eben auch Kosten muss man sich im Klaren sein, und muss sich aufklären lassen von seinem Tierarzt. Es ist immer schön, wenn man auch, und da ist keiner meiner Kollegen, also keiner, den ich kenne, der ist böse, wenn ein Besitzer, bevor er sich einen Hund anschafft, zu ihm kommt und fragt, und sich mal eine Beratung zukommen lässt, falls es da eben Auffälligkeiten im Ursprungsland gibt. Wir sind da immer, also ich spreche für mich, aber ich hoffe auch für meine Kollegen, immer eben in der Lage und auch freuen uns darüber, wenn Menschen, bevor sie sich einen Hund anschaffen, zu uns kommen und fragen. Denn solange der Hund noch nicht da ist, kann man eben auch Entscheidungen dann informiert treffen. So viel also zum medizinischen Teil. Das sind nicht alle Krankheiten, die auftreten können, aber das sind die Hauptkrankheiten, mit denen wir es eben immer wieder zu tun bekommen. Und es ist sicherlich wichtig zu wissen, was da auf einen zukommen kann. Was hat ansonsten eine Auslandsadoption zu bedeuten oder was ist anders, als wenn ich eben einen Hund vom Züchter nehme oder aus einem Tierheim, vielleicht auch aus Deutschland? Da gibt es mehrere Dinge, auf die man eben achten sollte oder die man wissen muss. Zunächst mal ist es so, dass Hunde aus dem Ausland in aller Regel, das ist der schöne Teil, sehr gut sozialisiert sind, was andere Hunde betrifft. Das kommt daher, dass diese Hunde eben oft in Rudeln leben, beziehungsweise quasi zwangssozialisiert sind, dadurch, dass es sehr viel wildlebende Hunde dort gibt im Ursprungsland und sie teilweise eben auch dann leider Zeiten in dortigen Auffangstationen verbracht haben, in denen sie eben in einem großen Rudel leben mussten oder gelebt haben. Das hat sicherlich seine Vorteile. Es gibt eher Hunde, die mit anderen Hunden sehr gut auskommen. Das ist auch keine Regel, aber meistens ist es so. Man sollte allerdings darauf achten, und jetzt kommt die Verhaltensmedizin eben ins Spiel, dass Probleme, die ein Hund in der Sozialisierung oder insgesamt im Verhalten hat, selten sofort auftreten, wenn ein Hund neu in den Haushalt kommt. Das heißt, es gibt eine, ich nenne das immer Honeymoon-Phase, die ist in aller Regel ungefähr 6 Monate lang. In der merkt man viele, viele Probleme noch nicht, die das Tier eben dann etwas später zeigt. Wenn es sich eingelebt hat, wenn es seinen Platz in der Rangordnung gefunden hat. Und da gibt es manchmal unschöne Überraschungen später noch, denn auch nicht jeder Hund aus dem Ausland ist ein Hund, der sich mit anderen immer gut versteht. Das ist logischerweise nicht so und das erfährt man erst ein bisschen später. Oft muss man sagen, wissen das selbst die Rettungsorganisationen nicht, weil eben die Hunde dort in einer Rudelsituation sind und dann sich oft relativ klein halten und eben eine spätere Aggression zum Beispiel gegen andere Rüden oder sowas, das kommt dann erst später raus. Das heißt, das ist ein Fragezeichen, dem man eher selten aus dem Weg gehen kann. Wie wird der Hund auf andere Hunde reagieren? Das kann man im Vorhinein eben tatsächlich nur teilweise rausbekommen. Das ist aber ja bei Hunden, die man vom Züchter bekommt oder als Welpe ansonsten aus irgendeiner Privatzucht bekommt, genauso. Welpen sind sehr unterschiedlich, Tiere sind sehr unterschiedlich, genau wie Menschen. Und es hängt nicht nur von der Erziehung ab, wie sich ein Hund entwickelt. Die Handelbarkeit von Problemen hängt natürlich von der Erziehung ab und davon, wie der Mensch mit dem Tier umgeht. Aber was in dem Tier so drinsteckt, das weiß man eben nicht im Vorhinein. Und da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Das ist eben bei einem Auslandshund ganz genauso. Dann bleibt eben auch noch zu erwähnen, dass natürlich die Sozialisierung mit dem Menschen oft eine andere ist. Bei Tieren aus dem Ausland, die haben oft mit dem Menschen keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Und quasi eine Sondersituation stellen Hunde dar, die quasi in eine Wildsituation reingeboren werden. Das heißt, dass sie halbwild auf die Welt kommen von einer Mutter, die vielleicht auch schon Angst hat vor Menschen und dem aus dem Weg geht. Und wenn die Hunde dann nicht sehr früh eingefangen und sozialisiert werden, quasi nachsozialisiert werden, dann gibt es auch mit großer Wahrscheinlichkeit Probleme im Leben des Hundes, der da aufwächst. Man sagt, die Sozialisierungsphase ist so mit der 12. Woche ungefähr vorbei. Ich sehe das nicht ganz so eng. Ich glaube schon, dass es grundsätzlich Hunde gibt, dass man grundsätzlich die meisten Hunde auch nachsozialisieren kann. Aber das ist sehr, sehr, sehr schwierig und sehr langwierig. Und es gibt tatsächlich Hunde, die nach Deutschland geholt werden, die man kaum anfassen kann. Davon muss ich ehrlich sagen, halte ich relativ wenig, das dann zu machen. Da muss man schon sehr viel Erfahrung haben als neuer Besitzer, um mit einem solchen Hund überhaupt arbeiten zu können. Ansonsten ist das für mich etwas, wo ich sagen würde, einen solchen Hund, da sollte man ein sogenanntes Catch-and-Release-Programm machen, dass man eben solche Hunde einfängt und kastriert und wieder laufen lässt. Das wäre für viele dieser Tiere der bessere Weg, als in permanenter wirklich Panik oft zu leben, dann beim Menschen zwangsläufig, wenn sie eben ihr ganzes Leben lang überhaupt gar keine guten Erfahrungen mit Menschen gemacht haben und diesen aus dem Weg gegangen sind, auch recht erfolgreich meistens. Das ist das, ja, Schwierige daran, was die Sozialisierung mit dem Menschen betrifft. Auch da kann man, wie gesagt, viel arbeiten und man bemerkt eben erst meistens, wenn man den Hund hat, ob der entsprechend traumatisiert ist oder nicht. Grundsätzlich sollte man aber davon ausgehen, dass man, wenn man einen Hund aus dem Ausland adoptiert, einen traumatisierten Hund bekommt. Ich vergleiche das immer gerne mit Auslandsadoptionen bei Menschen. Wenn ich ein Kind adoptiere, dann wird das auch ein traumatisiertes Kind sein. Und ich muss mich darauf einstellen, dass ich eben genau damit arbeiten muss. Und eben tatsächlich genauso oder so ähnlich sehe ich das beim Hund eben auch. Ich muss davon ausgehen, dass ich einen traumatisierten Hund bekomme. Wenn ich den nicht bekomme, es gibt tatsächlich Hunde, bei denen ich sage, die sind psychisch unkaputtbar fast, die haben ein solches Zutrauen zum Menschen, trotz allem, was sie erlebt haben, dass sie sich sehr schnell sehr gut eingewöhnen, dann hat man großes Glück gehabt. Aber davon ausgehen sollte man nicht, sondern man sollte sich zunächst mal sehr genau organisieren und informieren darüber, wie man mit einem traumatisierten Hund umgehen kann. Da wäre zum Beispiel ich ein Ansprechpartner über meine Website oder dann per E-Mail könnten Sie Kontakt herstellen, wenn Sie solche Fragen haben oder einen Hund haben, mit dem es eben schon dieses Problem gibt und wo das schon aufgetreten ist. Ansonsten sind Auslandsadoptionen, was das Verhalten betrifft, oft einigermaßen unkompliziert und unspektakulär, wenn es nicht ans Alleinebleiben geht. Also grundsätzlich ist es so, dass viele Auslandshunde das Alleinebleiben eben überhaupt gar nicht kennen. Und auch da ist es so, ein Hund zu übernehmen, der ein Second-Hand-Hund ist, ist immer Arbeit. Das ist immer ein Hund ist ja sowieso Arbeit, aber das ist immer noch mehr Arbeit. Das heißt, man muss diesen Tieren ganz langsam und behutsam das näher bringen, wie das denn ist und was von ihnen erwartet wird. Und das Alleinebleiben ist tatsächlich, also die Verlassensängste sind tatsächlich herausragend an Verhaltensdiagnosen, was ich erlebe bei Hunden, die aus dem Ausland adoptiert sind. Da sind überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Hunden, die eben auf anderem Wege zu ihren Besitzern gekommen sind. Und das ist natürlich auch völlig klar, denn für einen Hund ist das Alleinebleiben kein Normalzustand. Alleinebleiben, vom Rudel getrennt werden, ist eigentlich eine hohe Gefahrensituation für ein Rudeltier wie den Hund. Und das ist nicht normal für den Hund. Und das muss man dem Hund beibringen. Das heißt nicht, dass man es komplett vermeiden sollte oder vermeiden muss, um den Hund glücklich zu machen, sondern es bedeutet, dass es Training braucht. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Bei manchen Menschen ist es so, dass sie eben von vornherein zwei Hunde adoptieren oder eben schon einen Hund haben und einen Zweithund dazu nehmen. Da ist es manchmal ein bisschen leichter, dass die Hunde vernünftig alleine bleiben lernen. Aber auch ein Einzelhund kann das in aller Regel lernen. Auch da gibt es eben Trainingsmethoden und es gibt gute und schlechte. Und auch da bin ich immer sehr, sehr glücklich, wenn mich jemand fragt. Und wenn man da Hilfe braucht, stehe ich da auch gerne zur Verfügung, um zu erklären, wie man einem Hund denn das Alleinebleiben beibringen kann. Funktionieren tut das eigentlich so gut wie immer. Aber wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich, wie viel Angst diese Hunde auch haben vorm Alleinesein. So, ein letztes Thema, das ich jetzt noch ansprechen möchte, bevor wir eigentlich fast am Ende sind. Das ist eben, worauf sollte man besonders achten, wenn man einen Hund aus dem Ausland adoptiert. Für mich ist eine sehr, sehr wichtige Komponente der Adoption die Stelle, von der man adoptiert. Und das ist ein Thema, bei dem ich als Tierärztin auch wieder ein bisschen emotional werde. Meine Bitte ist, bitte, bitte adoptieren Sie keinen Hund direkt aus dem Ursprungsland, den Sie vorher nicht kennengelernt haben. Das ist eine Sache, die bei mir wirklich immer wieder auf Unverständnis stößt. Man sucht sich ja auch nicht den Partner fürs Leben aus dem Katalog aus. Also normale Menschen machen das nicht, ohne den jemals getroffen zu haben. Man sollte das Tier, bevor man es adoptiert, kennenlernen. Das ist wirklich ein echt, echt essentiell wichtiger Faktor, damit man eben einen Hund bekommt, der auch zu einem passt und dass man auch selbst zu diesem Hund passt. Das ist also wirklich eine Sache, da würde ich drum bitten. Aus meiner Sicht dürfte es überhaupt es nicht geben, dass man einen Hund einfach geschickt bekommt und der ausgeladen wird und der kommt irgendwo aus dem Laster gerade oder aus dem Flieger und man hat den noch nie gesehen. Das ist wirklich aus meiner Sicht, das ist wie russisch Roulette. Das macht überhaupt keinen Sinn, sowas zu machen. Bitte gehen Sie an Organisationen, die Pflegestellen in Deutschland haben. Man kann natürlich auch ins Ursprungsland reisen und kann dort sich den Hund anschauen. Auch das ist kein Problem bei vielen. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die das mit einem Urlaub verknüpfen, zum Beispiel nach Griechenland fliegen oder da eben sowieso öfter im Urlaub sind und da eben dann einen Hund adoptieren, den sie kennenlernen. Das ist alles super, habe ich überhaupt kein Problem. Aber meine große Bitte, um große Probleme zu vermeiden, ist eben wirklich, adoptieren Sie keinen Hund aus dem Ursprungsland, ohne ihn vorher kennengelernt zu haben. Es gibt gute und schlechte Adoptionsorganisationen. Ich habe schon einige Male erlebt, dass Menschen nach einer Auslandsadoption völlig verzweifelt bei uns in der Praxis standen, weil sie von einem LKW den Hund haben in den Arm gedrückt bekommen. Die Fahrer sprachen kein Deutsch und es war teilweise nicht mal der gleiche Hund, den sie adoptieren wollten. Und es gab eben dann teilweise Riesenprobleme mit dem Verhalten dieses Hundes. Man hat keine Ansprechpartner mehr, man erreicht keinen mehr und es gibt keine Möglichkeit, diesen Hund in irgendeiner Form vernünftig nochmal unterzubringen. Und er landet dann im Endeffekt in einem deutschen Tierheim. Das ist für mich die Vollkatastrophe. Das dürfte es überhaupt nicht geben. Ich habe den Eindruck, dass so langsam auch die Kofferraumwelpen aus Polen und anderen Ostblockländern ersetzt werden durch Organisationen, die genau das Gleiche noch machen wie diese illegalen Händler, aber dies unter dem Deckmantel einer Rettungsorganisation tun. Das heißt, seien Sie da bitte sehr vorsichtig und sehr aufmerksam. Schauen Sie sich die Organisation an, von der Sie adoptieren. Seien Sie informiert und bitte, bitte, bitte wenden Sie sich an Organisationen, die Pflegestellen haben oder reisen Sie meinetwegen selbst ins Land, aber lernen Sie das Tier, mit dem Sie den Rest seines Lebens verbringen wollen, bitte vorher kennen. Das ist mir wirklich ein Anliegen, denn für mich gibt es wenig Schmerzhafteres in meiner Arbeit, als wenn ich eben Tiere und Menschen kennenlerne, die einfach überhaupt gar nicht zusammenpassen, weil sie eben sich vorher nicht kennenlernen durften und die wirklich besser aufgehoben gewesen wären, wenn es eine andere Vermittlung gegeben hätte für diesen Hund. Das ist mir ein wirklich großes Anliegen. Das ist wirklich wichtig. Seriöse Organisationen haben auch immer die Möglichkeit, wenn etwas nicht funktioniert, dass der Hund wieder zurückgenommen wird oder dass es eben eine Beratung gibt, dass es jemanden gibt, der Ihnen weiterhilft. Fragen Sie vorher danach und lassen Sie sich einen spezifischen Ansprechpartner geben. Das ist wirklich wichtig. So. So, das war's für heute auch schon wieder. Es ging um den Hund aus dem Ausland, um Auslandsadoptionen. Und ich hoffe, Sie haben sich nicht gelangweilt und dass Sie sich gut unterhalten gefühlt haben. Vielleicht haben Sie einige Dinge gelernt, die Sie vorher noch nicht wussten. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Schauen Sie doch gerne mal bei meiner Website vorbei unter www.verhaltensdoc.de. Mein Name ist Christina Grund. Gerne können Sie natürlich den Podcast liken und mir folgen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich freue mich da bei jedem Einzelnen, den ich sehe und den ich neu begrüßen kann. Und ich hoffe, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.